Bei mir sitzt heute der Andreas Breitfeld. Grüß dich, Andreas.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf. Tatsächlich ist es eine der Hauptthemen auch bis heute, dass ich einfach Supplement-less streiche. Das heißt, viele kommen wirklich genau mit der Frage, ich habe jetzt 124 Einzelsubstanzen und 33 Kombipräparate. Das kommt mir ein bisschen viel vor.
Was hältst du so vom Thema Bioverfügbarkeit oder wie nimmst du das wahr?
Sagen wir mal so, da liegt Fluch und Segen sehr nah beieinander. Lieber ein Supplement weniger gekauft und die anderen in der richtigen Qualität als irgendwie jeden Hype mitgemacht.
Und das ist ja in vielen anderen europäischen Ländern nicht anders. Wenn man da als Hersteller ein Supplement zulässt, dann gibt es ja auch keine Kontrolle.
Das Geld, was wir für ein hochwertiges Produkt ausgeben, bei dem einfach die gesamte Lieferkette perfekt umgesetzt wird, ist einfach wahnsinnig gut angelegt, weil es landet in unserem Körper und davon haben wir in der Regel nur einen zur Auswahl.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Bei mir sitzt heute der Andreas Breitfeld. Grüß dich, Andreas.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, genau. Wir hatten ja schon mal, beziehungsweise du hattest mit dem Dominik schon mal das Vergnügen. Das ist jetzt wahrscheinlich ziemlich genau ein Jahr her, würde ich mal sagen. Oder vielleicht ein bisschen weniger als ein Jahr. War wahrscheinlich auch letzten Sommer, wo ihr auch schon mal über dich gesprochen habt, über deinen Werdegang gesprochen habt, was für viele verschiedene Sachen du auch machst. Du hast ja auch einen eigenen Podcast mit der Biohacking-Praxis, den es ja auch auf allen Plattformen gibt. Du bist aber auch selber als Coach, als Therapeut, als Berater aktiv, arbeitest mit Sportlern, mit Unternehmern zusammen. Du hast auch noch viele andere Projekte. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bekommen, bevor wir in unser heutiges Thema reinstarten?
Tja, die Antwort ist ganz ehrlicherweise ADHS. Das heißt tatsächlich, ich habe manchmal auch keine Ahnung, wie ich es schaffe, die ganzen Bälle in der Luft zu halten. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie ich es manchmal schaffe, den einen oder anderen Ball dann doch erstmal am Boden abzulegen. Aber es scheint zu funktionieren und letzten Endes ist es tatsächlich so, wenn man sein Gehirn ein bisschen kennt, lohnt es sich einfach erstens zu wissen, man muss einfach dahin laufen, wo gerade das Licht am hellsten brennt, weil meistens sind das auch die besten Ergebnisse. Und klar, es wäre nicht mein Hobby oder mein Einstieg ins Thema Gesundheit und Leistungsoptimierung gewesen, wenn ich nicht festgestellt hätte, so wie ich funktioniere, wäre es gut, wenn das System einigermaßen stabil mich unterstützen mag.
Du kommst ja aus der ganz, ganz frühen Biohacking-Zeit, sage ich jetzt mal, wo das noch super skurril teilweise auch abgestempelt wurde. Und was machen denn die Leute da überhaupt? Jetzt hat sich das ja über die letzten Jahre, Jahrzehnte super gewandelt und es ist auch total in die Breite gekommen. Da zählen jetzt auch Supplements mit rein, worüber wir auch heute viel reden wollen. Da zählen Geräte mit rein, da zählt aber auch sowas wie Mindset auch gut mit rein. Und da hast du dir einen sehr, sehr großen und bekannten Namen, sage ich jetzt mal, aufgebaut und eine Plattform. Du machst ja auch sehr viele Vorträge in Firmen, wofür man dich auch buchen kann und bist ja auch beim ein oder anderen, sage ich jetzt mal, Longevity-Projekt, wie es neuerdings viel vom Biohacking ja auch mal als Longevity bezeichnet wird, mit involviert. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend zu verfolgen, was du alles machst. Wir wollen heute aber vor allem darüber reden, über das Supplement-Thema, was das bei dir persönlich für eine Rolle spielt und worauf man da vor allem auch als Konsument achten muss. Es ist nämlich sehr häufig so, es gibt eine unfassbar große Menge an Supplements, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite hat aber jedes Supplement auch gewissermaßen eine Eigenheit, wann man es einnehmen soll, wozu man es vielleicht nicht einnehmen soll, welche Kombination vielleicht sogar Sinn macht und so weiter und so fort. Und das ist heute unser Schwerpunktthema. Und der Einstieg ist im Grunde, es gibt so viele Leute, die sagen, ja, ich nehme einfach Magnesium und gut ist. Was sagst du zu solchen Leuten?
Du, also letzten Endes ist es ja so, das Thema Supplementierung, es gibt zwei Ansätze. Entweder das Pragmatische, ich bewege mich in die Richtung, wo ich eigentlich nichts falsch machen kann. Da gibt es so ein paar Klassiker, logischerweise kommen wir wahrscheinlich später dazu. Oder man sagt, ich fahre einfach wirklich jetzt den wissenschaftlichen Ansatz, das heißt, ich nehme erstmal eine Baseline, suche mir ein Labor, nehme quasi ein Blutbild, schaue mir dann an, was passt nicht und gleiche dann dementsprechend aus. Letzten Endes ist es aber, wie bei ganz vielen Dingen so, das Wesentliche vorne dran ist halt einfach das Warum. Das heißt, es gibt jetzt gerade in der jüngeren Generation viele Menschen, die einfach sagen, ich will mich so gut wie möglich fühlen, ich möchte so alt wie möglich werden. Das heißt, da geht es dann eher so um eine Lifestyle-Supplementation. Dann gibt es natürlich in meiner Altersklasse auch eher Leute, die sagen, das eine oder andere funktioniert nicht mehr so gut wie früher. Das heißt, das ist dann sicherlich auch nochmal eine Indikation. Aber letzten Endes ist es so, von 10 Leuten sind wahrscheinlich 8 einfach sehr gut daran beraten, sich mit dem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen. Und die 2 anderen wohnen irgendwo auf einem schönen Berg in der Schweiz und leben so wie unsere Vorfahren. Die beneide ich drum, aber die hören uns eh nicht zu.
Du hast ja wahrscheinlich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte mit super vielen Leuten zusammengearbeitet, die zum Teil auch schon mit einer bestehenden Supplementierung auch zu dir gekommen sind. Die haben schon eine gewisse Routine gehabt. Was waren da so die häufigsten Fehler, die dir aufgefallen sind?
Sagen wir mal so, tatsächlich ist es eine der Hauptthemen auch bis heute, dass ich einfach Supplement-List streiche. Das heißt, viele kommen wirklich genau mit der Frage, ich habe jetzt 124 Einzelsubstanzen und 33 Kombipräparate. Das kommt mir ein bisschen viel vor. Also tatsächlich ist diese Streichliste relativ relevant, um ehrlich zu sein. Letzten Endes, was sind die gröbsten Schnitzel, die man in Anführungszeichen haben kann? Das eine ist natürlich so ein pragmatisches Alles auf einmal. Das geht in vielen Fällen tatsächlich auch gut, aber teilweise gibt es dann halt einfach Substanzenkombinationen, wo man sagen würde, ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig schön der Klassiker, wobei Eisen sowieso jetzt als Supplement bei den meisten zumindest Männern bei mir im Coaching nicht so häufig ist, aber es wäre so ein Klassiker, wäre halt Zink mit Eisen beispielsweise, wo du dann irgendwie so richtig gute Morgenübelkeit erzeugen kannst und nicht weißt, warum. Sonst, mein Gott, teilweise kommt es mir so vor, dass einfach der zirkadiane Rhythmus, der einfach extrem wesentlich für alles ist, was wir tun, bei der Supplementation gerne ignoriert wird. Das heißt, ich packe Dinge, die eher anregend wirken in den Abend und wundere mich dann, warum ich nicht schlafen kann, oder packe Dinge, die eigentlich jetzt genau nicht suppressiv wirken sollten in den Morgen. Also Ashwagandha ist super gut, aber nachdem wir inzwischen verstanden haben, wir brauchen fix ein hohes Morgencortisol, damit der Rest des Tages das alles schön ablaufen kann. Wenn ich da in der Früh quasi zum Aufstehen mein Ashwagandha nehme, könnte es durchaus sein, dass der Cortisol-Peak, den ich eigentlich bräuchte, nicht so eintritt. Also es gibt so ein paar Sachen, da kann man wirklich grob reinbohren und sonst ist es tatsächlich noch ganz viel einfach in den Bereichen, wo, wenn wir uns hier unterhalten, wir eigentlich eher mit dem Kopf schütteln, dieses gerade deutsche Thema mit der Qualität und dem Preis, da sind wir halt einfach, auch wenn es um Supplements geht, leider Gottes auch nicht weiter, als wenn es um viele andere Dinge gibt. Und das finde ich tatsächlich oftmals mühsam, wenn ich nach einem langen Coaching einen Supplementplan erstelle und dann ganz klar sage, bitte, das ist die Liste an Partnern, mit denen arbeite ich gerne zusammen, denen vertraue ich, und dann hast du dann irgendwie nach 6 Wochen, 8 Wochen das nächste Gespräch und ja, hat irgendwie gar nichts gebracht, ja echt komisch, und dann was hast du denn genommen, und dann siehst du ja das von Amazon und das aus der Apotheke und das aus dem Drogeriemarkt, ist doch eh das gleiche. Nein, ist es nicht. Also das vereinfacht gesagt, kurze Antwort, was sind die 3 großen Probleme? Minderwertige Supplements, unglückliche Kombinationen und kein Respekt vor dem zirkadianen Rhythmus.
Jetzt geht es ja eigentlich schon damit los, dass man idealerweise, das predigt man ja auch immer, die Supplements nicht alle auf einmal nehmen soll. Ich bin ja auch jetzt eher jemand, der es bei der Supplement-Routine, sie ist zwar nicht ganz schlank, aber ich halte es da doch eher pragmatisch und nehme dann halt auch mal ein paar Sachen auf einmal, weil ich es mir halt ungern über den ganzen Tag mal verteile. Trotzdem gibt es ja schon auch Sachen, wie du schon gesagt hast, wo es halt Sinn macht, dass man die jetzt entweder zum Beispiel besonders in der Früh oder eben nicht in der Früh nimmt oder halt eher am Abend nimmt, eher nicht am Abend nimmt. Bleiben wir vielleicht mal bei dem Thema und schauen uns so einen typischen Tag an. Wenn man jetzt in der Früh reinstartet, was sind da Sachen, wo du sagst, wenn du das in deiner Routine hast, dann nimm das in der Früh oder eben nicht in der Früh. Genau. Auf keinen Fall in der Früh.
Also ganz fix in der Früh ist natürlich erstmal immer dieses Thema mit dem Rehydrieren und deswegen irgendwas rund um das Thema Elektrolyte, die gehören in der Früh quasi in den ersten Schluck Wasser rein, den wir wieder aufnehmen, und der sollte direkt nach dem Aufstehen sein. Dann ist es natürlich klar so, dass wir je nachdem, was wir im Laufe des Tages vorhaben, auch nochmal ein bisschen unterscheiden müssen. Grundsätzlich gibt es Menschen, die morgens gleich Sport machen dürfen. Da ist dann die Frage, ob ich ein Antioxidant oder ein Supplement mit einer relativ starken antioxidantiellen Wirkung einsetze, vielleicht eher auf später zu schieben, damit wir nicht direkt quasi die Entzündungsreaktion im Sport unterdrücken. Da wären Klassiker halt, also keine Ahnung, ich nehme momentan 4 Gramm Omega-3 Roundabout am Tag. Das wäre als Einzeldosis höchstwahrscheinlich für den Darm schon fast belastend. Das heißt, ich muss es aufteilen. Das heißt, ich habe quasi die Hälfte morgens, je nachdem, wie ich Sport mache, lieber nach dem Sport als vor dem Sport. Also dann eher auf mittags, damit ich ein bisschen Abstand habe und den Rest am Abend. Auf der anderen Seite ist es ganz klar so, wir wissen es beim Wunderthema Magnesium. Es gibt Magnesiumsalze, die eher anregend wirken. Es gibt Magnesiumsalze, die den Schlaf fördern. Es gibt Magnesiumsalze, die den Schlaf fördern, aber nicht direkt den Schlaf fördern. Das heißt, da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen, was man da so macht. Also das wär ein Thema, wo man wirklich genau guckt. Sonst Antioxidantien sind das Thema Ashwagandha ganz fix, weil Ashwagandha ist ein Wundermittel, um irgendwie am Nachmittag oder am frühen Abend so ein bisschen runterzufahren, aber gehört halt auch wirklich dahin, weil morgens macht es uns ganz viel kaputt. Wo wäre es sonst relevant, wirklich genauer zu schauen?
Wie heißt es mit dem Thema NAD?
Vormittags, bitte vormittags. Mhm. Also es ist ganz klar so, die Menge an ATP, die wir da produzieren, die ist, also ich würde auch nachmittags keine NAD-Infusion empfangen oder ich würde auch nachmittags keinen NAD-Booster oder keine Vorstufe mehr nehmen. Jetzt muss ich gestehen, in meinem Fall ist das Thema NAD beziehungsweise auch die Vorstufen so, omnipotent, dass ich irgendwie sagen muss, ich mache ganz viel, was ihr früher gesagt habt, was man nicht tun soll, nach wie vor. Das heißt, ich bin nach wie vor mit dem NMN-Pulver sehr experimentell sublingual unterwegs und muss dann irgendwie den Abstand zum Zähneputzen so einhalten, dass es auch ja nicht schlecht für den Zahnschmelz ist. Also da ist ein bisschen Zeug unterwegs. Ich schiebe gerne auch nach wie vor im Laufe des Vormittags dann nochmal als Microdosing 100 Milligramm NAD Plus irgendwie subkutan nach und habe natürlich auch meine Infusion. Aber das sind alles Sachen, die wirken anregend. Die helfen mir als ADHSler ein bisschen mehr in Fokus reinzukommen. Das heißt, ich nutze sie nicht, weil ich glaube, dass ich deswegen 500 Jahre alt werde, sondern weil ich glaube, dass ich deswegen ganze Sätze sprechen kann. Klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber jedenfalls, das ist klar, ist alles, was den Energiestoffwechsel anregt, bitte in den Vormittag. Alles, was das Cortisol runterdrückt, logischerweise in den Nachmittag. Koffein ist auch, wenn man es als Supplement bezeichnen möchte, natürlich zirkadian sehr, sehr relevant, dass man da sagt, je nachdem, wie man vom Stoffwechsel funktioniert, das für die meisten sollte wirklich 15.30 Uhr oder sowas die Cut-off-Zeit sein. Und wenn jemand sagt, ich trinke abends um 10 noch zwei Espressi und ich schlafe wie ein Baby, dann trackt er seinen Schlaf nicht, weil irgendwas wird das Koffein machen.
Dann ist halt zumindest die Schlafqualität einfach ein bisschen schlechter. Die Schlafphasen, die richtig erholsamen Schlafphasen sind halt kürzer, weniger Tiefschlaf, weniger REM-Schlaf und halt einfach mehr leichten Schlaf und am Ende halt dann auch weniger Erholung.
Fix.
Also da muss man schon auch ehrlich zu sich selber sein und mal vielleicht ein Tracking-Tool mal ausprobieren und sagen, dass das wahrscheinlich halt dann nicht mehr so gut ist. Wenn wir jetzt nochmal kurz bei Magnesium bleiben, hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagst, das eher morgens, das eher abends, wenn es konkret um diese Salze geht? Oder würdest du sagen, okay, Leute, ein Komplex ist besser, aber dann halt eher in der Mitte vom Tag, damit man weder früh noch spät
so, sowohl als auch. Also ich persönlich vertrage das Treonat Tag ein, Tag aus relativ gut. Wobei das natürlich aufgrund der Wirkung aufs Gehirn vielleicht auch eher noch ein bisschen ein Sonderding ist, das Magnesium-7-Salz oder 8-Salz, ich glaube 7-Salz in unserem Fall, ist bei mir so ein Post-Workout-Gedöns. Also je nachdem, wann ich Sport gemacht habe, haue ich das hinterher. Und das Glycinat, das Treonat ist das Anregende und das Glycinat ist das Universale, so dem was, oder?
Ja.
Genau, also andersrum. Also,
beide gehen so ein bisschen ins Gehirn rein.
Genau,
also aber Treonat ist noch ein bisschen potenter.
Beim Glycinat ist es so, das nehme ich gar nicht mehr als Einzelsubstanz, ehrlicherweise gesagt, sondern da habe ich halt das NAC, wo es mit drin ist und das ist definitiv einer der besten Unterstützer für den Schlaf, die ich finden könnte. Wobei ich immer glaube, dass einfach die Tatsache, dass da die Leber noch so ein bisschen durchputzt, bevor man dann nach Lummerland geht, wirklich gut funktioniert. Also nochmal aufgeräumt gesagt, das Glycinat nehme ich am Abend, das Siebensalz nach dem Sport und das Treonat, wenn ich es nehme, nehme ich es in der Früh.
Okay, spannend. Ja, ich meine, da gibt es ja am Ende, es gibt ja über 20 verschiedene Formen, Salze. Das heißt, es wird auch ein bisschen unübersichtlich. Am Ende macht es halt immer Sinn, wenn man wirklich viele bioverfügbare Formen kombiniert und von keiner Form zu viel isoliert aufnimmt, wenn es halt jetzt vor allem um Oxid geht oder um Citrat geht, die halt, sobald du da mal 3-4 Kapseln oder irgendwelche angereicherten Functional Food Schokotaler isst, die halt dann abführen würden.
Ja, das ist also, das ist fix eins der größten Dramen. Also diese die Kombination des Anfängersteaks mit einem minderwertigen Vitamin C nicht gepuffert, am besten als Pulver aus dem Drogeriemarkt und dazu ein Magnesiumcitrat. Und das nächste, was dann kommt, sind die Disaster-Pans, weil es halt einfach gar nicht mehr geht. Das sind halt so Sachen, die darf man sich durchaus ersparen.
Wenn wir jetzt zum Kombinationsthema übergehen, man sagt ja immer, bei Medikamenten ist das ein riesengroßes Thema. Es gibt Interaktionen, das eine nicht mit dem anderen. Und dann gibt es wiederum auch Leute, die sagen, hey, aber aufpassen, bei Supplements ist es mindestens ein genauso großes Thema. Zugegebenermaßen ist es da deutlich weniger untersucht. Am Ende ist ein Supplement immer ein Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, es ist im Grunde auch ganz offiziell als Lebensmittel eingeordnet und soll die Nahrung halt gewissermaßen ergänzen. Das heißt, alles, was man sich einwirft, kommt ja gewissermaßen eh in der Nahrung vor, in den allermeisten Fällen. Wo sagst du da, das ist gut, wenn man es zusammennimmt?
Da habe ich tatsächlich auch nur, wenn ich so sagen darf, Schülerwissen. Also es macht natürlich klar sind alles Fettlösliche entsprechend auch irgendwie mit fettiger Nahrung einzunehmen. Das ist ganz klar. Das heißt, egal ob man jetzt ein Vitamin DK2-Produkt anschauen, dass man sagt, wenn man eh schon da irgendwie weiß, wir hätten hier gerne ein Öl dabei, dass man dann gerne was Fettiges dazu hat. Es ist klar, dass auch die B-Vitamine tendenziell eher besser mit Fett aufgenommen werden. Das ist logisch. Sonst muss ich tatsächlich sagen, in der Kombinationsgeschichte, ich habe einen höllischen Respekt, egal ob es um Supplements oder um Medikamente geht, tatsächlich inzwischen vor dem Wirkstoff aus dem Grapefruitsaft. Also das ist tatsächlich völlig irre, was der mit teilweise gehirnaktiven Substanzen oder auch Supplements anstellen kann. Also das ist tatsächlich das, wo ich sage, da bitte gar nicht. Also nichts mit Grapefruitsaft bitte einnehmen, da großen Abstand halten. Sonst lass mich mal überlegen. Tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt meine klassischen Empfehlungslisten durchsehe, dieses klassische 1+1 ergibt 3, außer halt jetzt bei der Vitamin-DK2-Kombination fällt mir jetzt gar nichts ein, wo ich jetzt fix sagen würde, muss man unbedingt zusammen kombinieren. Aber hast du eine Ergänzung, die mir jetzt gerade nicht
erinnert? Nee, ich glaube, das Wichtigste ist vor allem dieses Thema, man hat fettlösliche Stoffe, die sollte man halt auch mit etwas Fett einnehmen, am besten einfach direkt zu einer Mahlzeit. Man muss sich da nicht speziell mit Öl was in einem Löffel aufbereiten oder zusammenrühren oder es in Joghurt mischen. Am besten einfach zu einer Mahlzeit. Da tut man sich was Gutes. Bei den wasserlöslichen Substanzen, die kann man auch mehr oder weniger kombinieren. In den allermeisten Fällen sind halt so ein paar Grundregeln wie eben dieses Vitamin D, dass man das immer mit einem Vitamin K im Idealfall kombiniert, mit dem bioverfügbaren Vitamin K, weil da gibt es auch viele verschiedene Formen. Sollte halt das MK7 sein und das All-Trans K2. Aber genau, das sind, ja, würde ich jetzt mal sagen, die Basics. Genauso wie es ja empfohlene Kombinationen gibt, gibt es auch so ein paar No-Gos. Du hast ja schon erwähnt, Eisen und Zink zum Beispiel ist was, was man nicht gemeinsam nehmen sollte. Gibt es da noch ein paar andere Red Flags, wo du sagst, das bitte nicht kombinieren?
Ich hab tatsächlich einen höllischen Respekt vor Calcium und Vitamin D in der Kombination. Das ist auch was, wo ich den Eindruck habe. Ich hatte einmal eine Klientin mit einem unglaublich komplizierten Verlauf, ich krieg's nicht mehr hin, aber die hatte jedenfalls die tolle Idee gehabt, die hat in superphysiologischen Mengen Vitamin D zu sich genommen und dann das Ganze noch mit Calcium ergänzt und die hat irgendwann mal tatsächlich Röntgenbilder mitgebracht, der gesamte Brustkorb war weiß, also das war völliger Wahnsinn. Das heißt, das wäre noch eine Geschichte, sonst bin ich ehrlicherweise mehr damit beschäftigt, Unverträglichkeiten oder ähnliche Geschichten bei meinen Leuten einzustellen, als jetzt im Groben. Das heißt, tatsächlich sind halt einfach so Sachen wie Histaminunverträglichkeit und wie geht es dann mit Supplements weiter? Was mache ich beispielsweise selbst banal bei einem Thema wie Aminosäuren mit Histidin bei solchen Menschen? Also da bin ich tatsächlich im Tagesgeschäft ein bisschen mehr dran, aber ja.
Hast du dich schon mal gefragt, wo du alles rund um das Thema Longevity findest? Dann ist Molecular deine richtige Anlaufstelle. Du findest bei uns viele Informationen im Molecular-Magazin, laborgeprüfte und von Ärzten entwickelte Supplements und diagnostische Tests, wie zum Beispiel den NAD-Test oder unseren epiproteomischen Test. Schau gerne mal vorbei unter molecular.com. Dann ist es bei Supplements ja so, dass Routine eine große Rolle spielt. Im Idealfall ist das nichts, was man halt mal macht für eine Woche und dann mal weglässt. Trotzdem gibt es natürlich Ausnahmen. Es gibt ja auch manche Nahrungsergänzungsmittel, wo man sagt, hey, hier macht Sinn, wenn du die nicht das ganze Jahr über einnimmst, sondern halt mal so phasenweise. Was wären denn so Stoffe, wo du sagst, da reicht mal eine gewisse Aufdosierung oder das soll man vielleicht mal nur zyklisch machen?
Also was ich tatsächlich nur 2 Tage im Monat einnehme, ist beispielsweise Fisetin. Da dann dafür etwas mehr als normalerweise empfohlen draufsteht, weil es mir da wirklich darum geht, einmal das Thema Zelltod anzuregen bei dem, was weggehört. Aber den Rest der Zeit möchte ich es beispielsweise gar nicht haben. Grundsätzlich glaube ich, dass bei fast allen Supplement-Routinen ein Supplement Fastenzeiten, wo man einfach Sachen wieder rausnimmt, überhaupt sinnvoll ist. Also ich versuche auch bei mir irgendwie, vielleicht auch ein bisschen abhängig von der Verfügbarkeit der Produkte von den Partnern, was jetzt halt bei mir auch ein Sonderfall ist, ehrlicherweise immer wieder auch Sachen rauszunehmen und zu schauen, fehlt mir was, fehlt mir nichts, jetzt nicht zwingenderweise in der Grundversorgung. Also Magnesium und Omega-3 brauche ich nicht absetzen, das wäre eher komisch. Aber sonst ist das sicherlich schon immer eine Geschichte, dass man sagt, mal mehr, mal weniger. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, wir sind ja in dem gesamten Bereich Nahrungsmittelergänzung stehen wir irgendwie auf der linken Seite immer noch auf den Schultern von den Bodybuildern, wo halt einfach sowohl dieses Thema Kombination von unterschiedlichen anabolen Steroiden als auch das Thema Zyklen besonders wichtig erschienen hat. Wir haben ja dann auch bei einem Stoff wie Kreatin beispielsweise, wo man heutzutage sagen, bitte nimm das fix das ganze Jahr durch und bitte nimm deutlich mehr, als man früher gedacht hätte, weil es nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist super funktioniert und weil es ein wunderbares Heftpflaster ist, wenn zufälligerweise der Schlaf mal nicht so gut funktioniert hat und der Tag trotzdem großartig sein muss. Da hat man ja früher auch gesagt, Loading-Phase und Erhaltungsphase und wieder absetzen. Aber ich sage, es ist so ein paar Sachen, nehme ich einfach durch, da bin ich so frei. Aber bei allem, was wahlweise in der Gehirnchemie oder auf der Hormonachse funktionieren könnte, mache ich auch ganz groß Abstände. Ich bin beispielsweise bei den, Neurotransmitter-Vorstufen wie Tryptophan und ähnlichen Geschichten, also die nehme ich wirklich nur sehr, sehr selten. Ich bin selbst bei Phenylalanin oder ALA oder so Geschichten, da muss ich wirklich wissen, warum ich es jetzt gerade heute nehmen möchte, weil ich da tatsächlich sagen muss, Gehirnchemie, da bin ich wirklich, soll man sagen, case-sensitive. Also überlege mir, wann macht es wirklich Sinn, auch für meine Leute. Aber bei den großen Standards, glaube ich, kann man einfach sagen, viel geht schon auch zwischenzeitlich gut durch. Aber wenn man in Urlaub fährt und keine Lust hat, 24 Flaschen oder in meinem Fall 23 Köderboxen mit irgendwelchen Supplements vor, sortiert mitzunehmen, dann ist es eigentlich auch eine ganz gute Gelegenheit, um das mal wieder runterfahren zu lassen, sofern nicht Dinge dabei sind, die einfach tatsächlich auch in biologische Prozesse eingreifen, wo es wesentlich ist. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt sowieso weiß, mein Blutzuckerspiegel ist ein bisschen so lala, ich habe aber keine Lust, da medizinisch zu arbeiten und greife beispielsweise auf den Berberin zurück, dann würde ich das schon auch mit in Urlaub nehmen.
Ich glaube, am Ende ist es auch vollkommen normal, dass man seine Routine auch nach und nach mal anpasst. Und nach einer gewissen Zeit mal schaut, brauche ich das noch überhaupt oder brauche ich das eher nicht mehr? Das sollte man auch so machen. Das zeichnet am Ende ja auch eine gute Routine aus. Sonst macht man es nicht gut und nicht richtig vor allem.
Fix.
Deswegen, ja, macht es auch mal der Test Sinn, weil tendenziell, wenn man mal anfängt, man startet ja nicht direkt mit 10 verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln, sondern halt mal mit wenigen. Und über die Zeit hinweg wird es dann eher immer mal ein bisschen mehr, weil man sich denkt, okay, das probiere ich jetzt nochmal dazu und das auch nicht zwangsläufig schlecht. Wenn man es halt gewissermaßen einfach bedarfsorientiert macht und am Ende zumindest noch ein bisschen eine Möglichkeit hat, was ist denn jetzt der Effekt davon? Kann ich das irgendwie auseinanderhalten oder nicht?
Absolut, das war ja schon das Dilemma, als es noch Biohacking hieß, dass man teilweise gesagt hat, okay, jetzt habe ich 25 neue Modalitäten ausprobiert, es geht mir jetzt besser, aber ich kann eigentlich schon nicht mehr zurückführen, was den Effekt herbeigeführt hat. Und bei den Supplements ist es halt auch so, auf der einen Seite, und ich glaube, da sitzen wir in einem ähnlichen Boot, wenn man plötzlich weiß, was die Wirkstoffe für wundersame Möglichkeiten eröffnen, hat man irgendwie keine große Lust drauf zu verzichten. Aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwann dann auch tatsächlich so, dass man sagt, okay, wenn ich das jetzt nicht in Anführungszeichen beruflich betreibe und einfach auch eingeladen bin, immer Neues zu entdecken, teilweise ist es wahrscheinlich auch wirklich eine gute Idee zu sagen, ich ziehe eine Zäsur und hinterfrage alles nochmal und mache auch wirklich basierend auf zumindest Dingen, die kognitiv wirken, zumindest basierend auf Dingen, die wirklich körperliche Leistung boosten sollen oder sowas. So, und ich nehme es für eine gewisse Zeit raus und dann schleiche ich einen Stoff wieder ein und beobachte, was passiert. Und wenn ich einen Effekt habe, dann freue ich mich. Wenn nicht, schmeiße ich ihn raus und teste wieder mit dem anderen weiter. Aber letzten Endes ist ja Routine auch so ein bisschen die Frage, inwieweit baue ich mir quasi Kästchen, die dann konstant und zuverlässig funktionieren. Und das ist natürlich schon spannend, wenn man sich jetzt irgendwie so anschaut, okay, es gibt irgendwie das Thema Morgensteak, dann gibt es für viele, die viel Sport machen, halt dieses Thema, was mache ich rund ums Gym, wie könnte ein Pre-Workout aussehen, wie könnte ein Post-Workout aussehen. Und ich glaube, das sind schon so Sachen, ich meine, wir haben ja nicht nur einen zirkadianen Rhythmus im Körper sozusagen, sondern wir sind ja eine Vielzahl von Rhythmen. Und wenn wir da quasi für diese einzelnen Lebensabschnitte die richtigen Antworten mit Hilfe von Supplements bereitstellen, glaube ich, ist schon extrem spannend, weil man da schon noch ein Quäntchen mehr rausholen kann.
Und es ist aber dadurch, dass wir ja so viele verschiedene Rhythmen haben und jeder so individuell ist, halt auch mittlerweile eine recht große Wissenschaft geworden, das Richtige für einen auch irgendwie rauszufinden. Und das wird, manche schaffen das, sage ich jetzt mal, ihr ganzes Leben nicht, aber es sind halt auch schon ein paar wenige Stoffe oder Mikronährstoffe, die auch schon ganz guten Effekt haben und gewissen Sachen dann einfach noch vorbeugen, weil das ist ja eigentlich das Thema, worum es auch vor allem geht. Jetzt bei diesen Formulierungen ich glaube, da gibt es mittlerweile auch einen ganz großen Wildwuchs bei den Formulierungen. Mhm. Wir haben ja schon gesagt, fettlösliche Stoffe sollte man im Idealfall mit was Fettlöslichem einnehmen, zum Beispiel zum Essen, das wäre ganz perfekt. Jetzt gibt es aber auch Hersteller, die sagen, hey, ich habe hier eine wunderbare liposomale Formulierung und da kannst du dir das auch eigentlich alles sparen, weil hier ist dann schon ausreichend viel Fett dabei. Was hältst du so vom Thema Bioverfügbarkeit oder wie nimmst du das wahr?
Sag mal so, da liegt Fluch und Segen sehr nah beieinander. Grundsätzlich gibt es tatsächlich 2-3 Geschichten, wo es eigentlich sinnvoll wäre. Allerdings ist da dann vielleicht auch das Thema Geschmack noch was man auch noch irgendwie in die Gleichung mit einfließen lassen muss. Die meisten liposomalen Darreichungen, die mir bis dato so begegnet haben, werden halt quasi nicht verkapselt, sondern eben als Flüssigkeit angeboten. Und die müssen dann tendenziell natürlich teilweise auch den Eigengeschmack von den Supplements überdecken. Ein Klassiker ist, ich habe es bis heute nicht geschafft, eine liposomale Form von Glutathion zu finden, die so gut schmeckt, dass es mir nicht lieber ist, mir das Tazionil quasi in die Vene zu rammen, als das trinken zu müssen. Nichtsdestotrotz ist es ganz klar so, dass jetzt gerade das Thema Glutathion und da die normale orale Verfügbarkeit schon durchaus eine Herausforderung darstellt. Das heißt, dann wahrscheinlich lieber ein NAC, also sprich eine Vorstufe nehmen, als was nicht ankommt. Aber das ist so ein klassisches Thema, wo ich sage, da wäre liposomal durchaus sinnvoll in vielen anderen Bereichen. Also ich finde es grundsätzlich spannend. Das meiste, was ich im Netz so feilgeboten sehe, hat halt dann irgendwie auch wieder zu viel Zeug drin und dann kommen irgendwie Geschmacksstoffe rein, die man auch wieder nicht haben möchte. Also ich bin einfach ein großer Fan von diesem dünnen Spagat zwischen ich krieg's noch runter, ohne dass ich mir mit einer Wäscheklammer die Nase zuklappen muss und habe einfach die ideale Bioverfügbarkeit und da kann liposomal eine Lösung sein, aber teilweise reicht es ja auch einfach schon, eine bessere Verkapselung zu haben, das Ganze als Retardform zu geben, dass einfach nicht zu viel gleichzeitig auf den Organismus einschlägt. Aber
wie stehst du zu dem Thema bei sekundären Pflanzenstoffen? Ich meine, da weiß man ja, dass die Bioverfügbarkeit besonders schlecht ist und man darf ja durchaus auch in Frage stellen, ich meine, Kurkumin ist, glaube ich, der sekundäre Pflanzenstoff mit der mit Abstand schlechtesten Bioverfügbarkeit. Inwiefern es da Sinn macht zu sagen, okay, bei einer ganz normalen Formulierung müsste ich so und so viel einnehmen, ist das überhaupt noch gut für den Körper? Folgt ja alles so ein bisschen dem Hormesis-Prinzip, man will ja nicht zu viel machen, man will den Körper ja auch nicht überfordern. Sagst du da, hey, ist es sinnvoll, sich die Formulierung mal genauer anzuschauen, ob vielleicht mit Phospholipiden gearbeitet wurde oder was ist da deine Meinung?
Ja, definitiv, ja. Also ich meine, die Phospholipide machen viel leichter, das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist es so, ich bin jetzt, bei Kurkumin werde ich sowieso immer ein bisschen nervös, also ich habe gar nicht so wenige Klienten, bei denen die Idee, Kurkumin zu nehmen, geboren wurde, bevor wir zusammengearbeitet haben und irgendwie den Eindruck hatten, es drückt ihnen tatsächlich aufs Testosteron oder tatsächlich die Testosteronwerte runtergegangen sind. Das heißt, grundsätzlich wir müssen bei fast jeder Substanz, die in einem so starken Maß wirken kann, wie Skurkumin, kann sowieso ein bisschen über die Dosis schauen, aber grundsätzlich die Mischform bzw. die Darreichungsform macht es natürlich spannender, weil ich sonst wirklich super physiologische Mengen zu mir nehme und das hätte.
Voll. Und am Ende ist es ja so, wie gesagt, vor dem Hintergrund, ein sekundärer Pflanzenstoff soll einen hormetischen Effekt haben, das heißt, er soll den Körper nicht überfordern. Wenn ich jetzt eine 10.000-fache Bioverfügbarkeit habe und ich habe aber dann immer noch nur die halbe Dosis von einem Standardsupplement, dann ist es halt am Ende dann vielleicht auch einfach zu hoch. Also diese Frage sollte man sich halt auf jeden Fall auch stellen und dann mal schauen, was das Produkt mit einem macht. Aber ja, die solche Formulierungen oder diese liposomalen Formulierungen sind auf jeden Fall sehr, sehr stark im Trend, auch bei eigentlich wasserlöslichen Stoffen. Mhm. Da finde ich das auch immer sehr spannend, wo dann das Ganze nochmal irgendwie separat mit Phospholipiden oder Öl versetzt wird. Erschließt sich mir nicht immer ganz, aber ja, da kommt auf jeden Fall stetig was Neues raus.
Wie gesagt, ich muss tatsächlich gestehen, ich habe eine relativ starke Scheuklappe inzwischen auf, was Dinge angeht, von denen ich nicht verstehe, warum ich sie machen könnte oder nicht. Wie gesagt, grundsätzlich sind die Phospholipide etwas, was mir auch wieder mit meiner Biologie sehr gut tut. Aber nichtsdestotrotz ist alles, was man da jetzt irgendwie auf dem Markt findet, was ich da reinhören würde. Ich musste gerade so lächeln, erinnerte mich an das liposomale Vitamin C beispielsweise. Ich glaube, das ist so ein Klassiker, wo du dann gar nicht mehr weißt, warum.
Genau, also per se ist Vitamin C im Grunde wasserlöslich. Genau, weil es ist ADEK, die sind fettlöslich und bei Vitamin C ist auf jeden Fall auch das Liposomale sehr populär, obwohl es gar nicht gut schmeckt. Das mal am Rande. Jetzt sind wir beim Thema Formulierung, dann ist das Thema Qualität oft gar nicht mehr sonderlich weit entfernt, weil da beschäftigt man sich ja schon mit dem, was im Supplement mit drin ist. Worauf achtest du, wenn es um Qualität geht? Hatten wir ja eingangs schon, am Ende ist das entscheidend, das kostet auch ein bisschen mehr Geld, die Rohstoffe sind teuer, die Laboranalysen, die kosten was. Dafür hat man am Ende aber halt auch die Sicherheit, dass das drin ist, was draufsteht und dass man sich selber im Idealfall ja was Gutes damit tut.
Ja, sag mal so, also Punkt 1, das Thema Labor ist wirklich entscheidend, wenn ich gar nichts beim Hersteller finde, wenn ich gar nichts vom Hersteller erfragen kann. Es muss ja jetzt nicht zwingenderweise sein, dass alle so vorbildlich sind, wie ihr, das quasi jede Information automatisch bereitgestellt wird. Vielleicht ist der Laden ein bisschen kleiner, aber wenn dann auf Nachfrage nichts kommt, dann kann man da halt einfach nicht kaufen, weil letzten Endes ist es so, das Thema verunreinigte Supplements ist, glaube ich, mindestens so alt wie das Thema Nahrungsmittelergänzung im Allgemeinen. Diese unglaublich lustigen Geschichten mit Menschen, die versuchen, Schwermetalle mit Spirulina auszuleiten und dann irgendwie schwermetallbelastete Algen zu sich nehmen, das ist eigentlich so der Klassiker. Und letzten Endes ist es halt tatsächlich so, wir haben es mit drei Themen zu tun. Das eine Thema ist tatsächlich die Rohstoffqualität. Das zweite sind die Füllstoffe, das hatten wir vorher schon angeschaut, dass es halt einfach teilweise Dinge gibt, die technisch noch in einem gewissen Maße benötigt werden, die aber letzten Endes auch keine große Auswirkung auf unsere Biologie haben. Andere, wo man irgendwie sagt, das muss eigentlich 2025 nicht mehr sein. Also da tut sich auch ständig was. Früher war ich da auch ein bisschen pragmatischer, bin ich auch sensibler geworden. Und dann ist es halt letzten Endes auch noch ein bisschen, ja, eine gewisse Problematik mit den Abfüllern. Das ist ja was, da wird gar nicht drüber gesprochen. Normalerweise ist es ja so, du gibst ja sozusagen vor, was du gerne haben möchtest. Du besprichst quasi die Anlage, schaust dir an, was soll da kommen, was soll als Füllstoff dazu und pipapo, bist aber dann letzten Endes natürlich auch so ein bisschen ausgeliefert. Und deswegen finde ich es ja so spannend, sowohl bei euch, dass ihr sehr viel einfach immer noch mit Pulvern und Einzelsubstanzen arbeitet, wo man sich einfach die Gedanken gar nicht machen muss. Und zweitens ist es halt einfach so, und da bin ich auch relativ, soll man sagen, entspannt, was das Thema angibt. Es gibt halt 3-4 Anbieter im deutschsprachigen Markt. Da weiß man, wo sie abfüllen, da weiß man, wie die Qualitätskontrolle ausschaut. Und wenn ich was beim einen nicht finde, schaue ich beim anderen nach, ist alles gut. Ich meine, es gab ja, war es letztes Jahr, vorletztes Jahr irgendwie rund um den Verkauf vom größten Player im Markt, dieses lustige Thema, dass da offensichtlich die Abfüllbetriebe irgendwie nicht informiert worden sind, dass sich jetzt was ändert und da irgendwie schlechte Laune herrschte und dann Leute reihenweise mit ihren schön etikettierten Glasflaschen zu den Heilpraktikern und Therapeuten zurückgekommen sind und man festgestellt hat, die Spiegel im Blut waren plötzlich nicht mehr da. Es war natürlich auch da nicht so, dass da die Markeninhaber oder die Markenkäufer gedacht haben, wir hauen jetzt irgendwie jemanden übers Ohr, aber offensichtlich hat irgendein Abfüllbetrieb schlechte Laune bekommen und hat gesagt, ja, dann machen wir halt jetzt mal ein bisschen mehr Baumwolle und ein bisschen weniger Magnesium rein. Das heißt, letzten Endes ist das, was eine hochwertige Marke ausmacht, ist das, was ein hochwertiges Produkt ausmacht, auf der einen Seite natürlich das Zertifikat, natürlich die intelligente Frage, wo brauche ich eine Formulierung, wo brauche ich eine Einzelsubstanz, aber letzten Endes ist es tatsächlich in meinen Augen schon einfach auch eine Frage, wo werden die Sachen abgefüllt, wie viel Kontrolle ist drauf und wenn jemand jetzt davon ausgeht, dass der Abfüllbetrieb, der irgendwo in Indien sitzt, genauso stark darauf achtet, auch bei kleineren Mengen das Ganze gut zu machen, wie jemand, der irgendwie im Innviertel sitzt oder sowas in der Art, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es sich dabei um eine Illusion handelt. Und letzten Endes ist es halt so, das Geld, was wir für ein hochwertiges Produkt ausgeben, bei dem einfach die gesamte Lieferkette perfekt umgesetzt wird, unabhängig schon von der hoffentlich intelligenten Rezeptur, ist einfach wahnsinnig gut angelegt, weil es landet in unserem Körper und davon haben wir in der Regel nur einen zur Auswahl.
Ich werde auch nie müde zu betonen, das ist ja in Deutschland und das ist ja in vielen anderen europäischen Ländern nicht anders. Wenn man da als Hersteller ein Supplement zulässt, dann gibt es ja auch keine Kontrolle. Das dauert am Ende wenige Minuten, um so ein Supplement überhaupt zulassen zu können. Man muss keine Qualitätskontrolle einbringen. Man muss am Ende auch nicht wirklich irgendwas vorlegen, um zu sagen, dass das eigene Produkt einwandfrei ist. Und der zweite Punkt, also das heißt, die einzige Kontrolle, die man hat, ist die, die man sich selber auferlegt. Mhm. Das heißt, deswegen sind ja diese Qualitätszertifikate und Laborzertifikate so wichtig. Und das andere Thema ist wiederum, viele arbeiten ja mit einem Lohnhersteller. Und da ist es eben auch nochmal so, dass es manchmal vielleicht der Auftraggeber sagt ja nicht, okay, ich möchte hier ein Multivitamin haben, aber bitte macht nur ein Zehntel der Dosierung rein, weil am Ende will ich, dann ist es günstiger und ich will mehr Marge haben. Also ich hoffe, dass das niemand da draußen macht, sondern am Ende gibt man ja ein Produkt in Auftrag und am Ende kommt das Produkt halt an und erfüllt halt dann diese Standards nicht, die man aber eigentlich gerne gehabt hätte, weil der Rohstoff, weil man was bei der Einheit verwechselt hat oder weil der Rohstoff einfach nicht so potent war. Dieses Risiko ist sehr viel kleiner bei Markenrohstoffen. Deswegen ist ja auch gut und wichtig, dass es erstens diese Markenrohstoffe gibt und dass damit auch gearbeitet wird. Aber halt eben auch dieser doppelte Check oder dass man zumindest vielleicht einen Lohnhersteller hat, der auch sagt, hey, wenn der Rohstoff bei mir ankommt, dann machen wir schon mal eine Bulk-Analyse und dann nochmal im fertigen Produkt, weil an beiden Stellen kann ja was schiefgehen. Fix. Kann der Rohstoff schlecht sein, es kann aber genauso auch bei der Verkapselung irgendwas daneben gehen oder plötzlich mehr von dem Füllstoff drin landen und dann ist aber halt wiederum mehr Magnesium und weniger, wie du es nennst, Baumwolle im Produkt drin.
Wie gesagt, das war ja letzten Endes meine Sonntagsgeschichte von vorher, also das muss man ja klar sagen, sowas ist halt schon vorgekommen und letzten Endes, aber so halte ich es halt nicht nur bei Supplements, so halte ich es insgesamt natürlich in meinem Leben, das ist ein Privileg des Alters, dass ich den Satz von einem, ja, was war da denn, dem Inhaber einer Fabrik, mit der ich früher mal zu tun hatte, vor vielen, vielen Jahren, der den im Englischen nicht existenten, aber sehr spannenden Satz Business is People geprägt hat, mit dem halte ich es halt auch, weil ich glaube, wenn man die gute Verhältnisse pflegen, die guten Umgang mit ihren Zulieferern und so weiter und so fort pflegen, die auch ein bisschen Respekt vorm Kunden haben, die liefern dann halt letzten Endes auch die Produkte, die man haben kann, die man empfehlen kann und liefern halt auch die Produkte, wo man im schlimmsten Fall unter die Motorhaube schauen kann und nach den Zertifikaten fragen kann und vielleicht auch mal sagen kann, du, ich bin gerade da in der Nähe, kann ich mal bei eurem Abfüller vorbeischauen? Und dann sagen die vielleicht, ja, da hast du die Haube für den Kopf, da hast du die Haube für den Bart in meinem Fall und das sind die Schlapfen, dann gehst du da mal durch. Und so ein bisschen einfach eine Offenheit in der Branche, in der eigentlich ganz viel Wildwuchs betrieben werden kann, ist schon, glaube ich, sehr, sehr viel wert und letzten Endes lieber ein Supplement weniger gekauft und die anderen in der richtigen Qualität als irgendwie jeden Hype mitgemacht und dafür ständig irgendwie Abstriche bei der Warensicherheit gemacht. Mhm. Und klar, es gibt durchaus auch in meinem Kundenkreis, muss ich fix sagen, teilweise Diskussionen, wo ich dann auch teilweise die letzte Antwort nicht habe. Also es ist ja gerade bei Kreatin gab es ja eine gewisse Zeit irgendwie so den Eindruck, es kann eigentlich nur die eine Form von dem einen Lieferanten sein. Dann hatte der wohl einen Engpass, dann kamen ein paar andere nach, dann hat man sich das angeschaut und tatsächlich wirkte das dann auch nicht ganz so viel schlechter. Also es ist jetzt nicht zwingenderweise so, dass Intel Inside bei jedem Nährstoff kriegsentscheidend ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich von euch eine Packung bekomme oder ein, wie sagt man, einen Karton bekomme und mich über neue Sachen freuen darf, ich schaue teilweise schon gar nicht drauf, weil ich weiß eh, dass wenn ihr eine Substanz listet, dass es dann vom Premium-Anbieter ist und das macht das Leben natürlich auch total interessant.
Ja, absolut. Und ich meine, wir sehen ja auch selber bei unserem eigenen Qualitätsmanagement, dass auch mal was schief geht und wir haben nicht nur eine Charge mal weggeschmissen, das ist natürlich alles, bevor das immer im Verkauf kommt, deswegen macht man diese Qualitätskontrolle ja auch, aber da geht halt mal was daneben, da war der Rohstoff halt dann mal nicht so potent wie gedacht. Und wenn man halt testet, findet man das halt raus. Und am Ende ist es für uns eine gewisse Absicherung und wir können mit gutem Gewissen auch Produkte anbieten. Und für den Verbraucher ist es ja aber eigentlich genau das gleiche Prinzip. Ja.
Aber es ist halt fix schmerzhaft, wenn du quasi eine Mail von einer international tätigen US-Marke bekommst, dass irgendwie beim Abfüller in Spanien wohl irgendwas passiert wird und du dringend gebeten wirst, die Charge Magnesium nicht zu konsumieren und zu vernichten und einfach nur eine Mail zu schicken und sie liefern sofort Ersatz, wo du denkst, okay, ich hoffe jetzt mal, euch ist kein Putzmittel in die Abfüllanlage gefallen, aber es klingt schon fast. Wie gesagt, die eigenen Kontrollen, es gibt einen Grund, dass ich mich so wohlfühle, wenn wir hier am Tisch sitzen, weil das ist einfach, finde ich, einfach ein hoher unternehmerischer Standard und gerade wenn man jetzt nicht nur mit ganz klassischen Rezepturen oder Einzelsubstanzen arbeitet, sondern wenn man auch mal ein bisschen ins Experimentelle reindenkt oder sagt, okay, da habe ich vielleicht mal in Pulverform das eine oder andere, was jetzt noch nicht mal so hundertprozentig zertifiziert unterwegs ist.
Ja, ich wollte jetzt mit dir heute auch noch mal ein bisschen über das Thema Personalisierung sprechen und wir werden ja jetzt nicht hergehen und sagen, hey, wir haben hier 10 verschiedene Fälle und das und das und das würde passen, das würde auch gar keinen Sinn machen, aber ich wollte mal ein bisschen herausfinden, wenn wir uns ein paar verschiedene Personen vorstellen, wenn wir jetzt mal sagen, okay, hey, ein Mann, der ist jetzt irgendwo im Bereich von 40 bis 50, was sind denn Supplements, die sich die Person mal anschauen oder überlegen könnte. Vielleicht mit einem Therapeuten, vielleicht mal selber. Was würdest du sagen, wäre da spannend, wenn wir jetzt von einem Mann ausgehen, der vielleicht 45 Jahre alt ist?
Ja, sag mal so, in dem Alter hast du natürlich beim Mann so ein paar Verdachtsmomente. Du würdest mal davon ausgehen, unter Umständen könnte das Leben schon ein bisschen genagt haben. Das heißt, das erste große Tierchen, das auf dem Tisch steht, ist wahrscheinlich Testosteron, wo man hinschauen könnte. Das heißt, auch wenn das Thema Zinksupplementation blind nicht immer sonderlich sinnvoll ist, es wäre das sicher ein Thema, das ich sagen würde, man könnte sich gut mal über Zink unterhalten, man könnte sich definitiv auch über das Thema Kreatin unterhalten, also sprich, da würde ich auf alle Fälle hingehen, weil egal, ob es ein Schlafthema gibt, was die meisten Männer in dem Alter haben, ob es ein Muskelthema gibt, was die meisten Männer in dem Alter haben, ob es ein kognitives Thema gibt, was mit Ende 40 beginnt er dann meistens auch schon so ein bisschen dieser Cognitive Decline, wie es der Engländer nennen würde, also so ein bisschen so ein Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit, das wäre ganz klar eine Geschichte. Dann klar, unabhängig, ob Männlein, Weiblein, Alter oder sonst was, das Thema Vitamin D3, K2 ist natürlich ganz klar auch ein bisschen hier im Hinblick auf die hormonaktiven Wirkungsweise. Ich würde definitiv das Thema Magnesium mit reinnehmen, gerne auch so ein bisschen gesplittet, je nachdem, wo die Schwerpunkte liegen, ob der Schlaf mehr oder weniger funktioniert, aber fix irgendwie eine Mehrfachverbindung auf alle Fälle für jeden auf dem Planeten, egal ob Mensch oder Tier oder Kind oder Senior, ist natürlich leider Gottes auch das Thema Omega-3 komplett unvermeidlich. Also das ist auch natürlich in dem Fall sehr, sehr wichtig, weil einfach das Thema Entzündungsmanagement sehr, sehr relevant ist und auch wenn man so als Mann Mitte 40 sich auf die Midlife-Crisis zubewegt, wo das Glas dann vielleicht eher halb leer und nicht mehr halb voll ist, ist es natürlich auch da so, entzündliche Prozesse im Gehirn führen zu entzündlichen Gedanken. Das heißt, auch da deswegen wäre das eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte. Sollte es zufälligerweise verfügbar sein, würde ich angenommen bei Mitte 40 auch mal sagen, ich schaue mir das Wundermittel Lithium-Orotat an, weil man da natürlich zwei Türen aufmacht, die beide sehr spannend sind. Das eine ist eine leichte Stimmungsaufhellung. Das andere ist aber auch, dass es jetzt diese neuen Studien gibt, die wirklich zeigen, dass quasi die Leistungsverluste im Gehirn durch die dauerhafte Einnahme von Lithium-Orotat auch reduziert werden können. Also das wäre noch ein Klassiker. Jedenfalls, also wie gesagt, Magnesium hatten wir gesagt, Kreatin hatten wir gesagt. Ich würde noch ein Kollagen dazu packen. Mitte 40, Abnutzung der Gelenke, Hautbild, gibt es eine Vielzahl von Geschichten. Wie gesagt, die Omega-3s und da wirklich gerne viel und gerne auch so ein bisschen schauen, wie man das so austitriert, dass es entsprechend passt. Also das ist ganz, wäre mir ganz, ganz wesentlich. Wir hatten Zink gesagt fürs Testosteron noch separat. Sollte das Thema Stress exorbitant groß sein, noch das Ashwagandha, es wäre noch so eine Substanz, wo ich drüber nachdenke, aber letzten Endes, das sind eh schon 10 Supplements. Das ist für einen Einstieg mehr als genug.
Schon eine Menge. Ist dieser 45-jährige Mann auch so dein Standardpatient?
Also wenn ich die Augen zumache, ist der schon relativ häufig dabei. Also wir haben bei der Biohacking-Praxis lustigerweise fast 50-50 Hörerinnen und Hörer, aber ich glaube, die Hörerin neigt eher dazu, sich in das Thema tiefer reinzubewegen, während die Männer gerne einfach sagen, du, ich kaufe mir jetzt 90 Minuten Breitfeld, ich sage dir, was mir wehtut und dann sagst du, was ich machen soll und dann mache ich das und dann ist es wieder gut.
Jetzt müssen wir noch ein paar Worte über die Frauen verlieren.
Sagen wir mal so, da ist es tatsächlich so, da muss man ein bisschen schauen, Mitte 40 kann alles rund um die Wechseljahre gerade stattfinden oder stattgefunden haben und wir haben ja inzwischen festgestellt, dass unabhängig von Körperbau oder Gewicht oder sonstigen Geschichten der Verlauf komplett unterschiedlich ist und kein Mensch weiß, warum. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir es wirklich mit einer Frau zu tun haben, die mit dem Wechsel ein Thema hat. Das heißt, nächtliches Schwitzen, Stimmungsgeschichten und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich unabhängig von den Supplements so ein paar Sachen, die man vorher ansprechen muss, wahrscheinlich auch mit dem Arzt zusammen anschauen muss, um einfach zu sagen, ich bilde mal da eine Basis. Also ganz klar ist, diese bioidentische Progesteroncreme ist sicherlich was bei der potenziellen Klientin immer ganz nach vorne gehen würde. Dann ist wahrscheinlich die Frage, wie schaut es mit dem Östrogen bzw. mit dem Estradiol aus? Wenn das sehr hoch ist, bräuchte man irgendwas aus dieser etwas experimentelleren Supplementrichtung, was die meisten nicht anbieten. Also sowas wie ein DIM oder sowas, wo man sagen würde, da kann man jetzt nochmal gezielt schauen, dass man ein übermäßiges Östrogen ausleiten kann. Ich glaube, von meiner Allianz der Guten, wenn ich es mal so sagen würde, bietet es keiner an. Aber DIM ist sicherlich was in so einem Einzelfall eine sehr spannende Geschichte wäre. Wo auch immer man es dann kauft, da beginnt es dann schon wieder das Wasing-Problem. Dann wäre es definitiv so, Entzündungsmanagement mit gleicher Priorität, wenn nicht noch mit größerer, also sprich das Thema Omega-3 auf alle Fälle. Ich würde aller Wahrscheinlichkeit nach das Thema Cortisolmanagement auch ganz, ganz stark nach vorne setzen, weil letzten Endes alles, was wir da zum Thema Schlaf machen können, ist sinnvoll, eventuell sogar anders, als ich sonst sehr häufig predige, ein bisschen drüber nachdenken, ob man nicht für eine gewisse Zeit mal mit Melatonin arbeitet, weil es halt unabhängig von allem anderen auch eine wunderbare antientzündliche Wirkung hat. Das könnte noch ein sehr spannendes sein. Magnesium, eh klar, aber wie gesagt, das ist, gibt halt einfach keine Lebensform, wo man es nicht braucht. Das ist logisch, ist das mit nach dem Kollagen auch klar. Eventuell, ja, mein Gott, Lithium-Orotat ist auch wieder bei 45 für jedes Geschlechtlein eigentlich sinnvoll. Und dann geht es natürlich ein bisschen darum, auch wirklich zu schauen, brennt was, brennt nichts. Also beim Mann und bei der Frau ist natürlich immer die Frage, wie haben wir die letzten Jahre, Jahrzehnte gelebt, wie schaut unser Thema Blutzuckerspiegel aus, gibt es irgendwie Anzeichen einer beginnenden oder vorhandenen Insulinresistenz. Da würde ich natürlich dann nochmal ein bisschen schauen, ob da irgendwie mit einem entsprechenden Berberin-Substanz ein bisschen arbeiten kann. Bin mir ziemlich sicher, ich habe gerade irgendwas vergessen, was wirklich relevant wäre.
Aber es war auf jeden Fall schon trotzdem sehr umfangreich.
Aber es sind im Endeffekt wie gesagt, ich habe immer den Eindruck, dass die Komplexität der Hormonsituation bei der Frau leider Gottes auch teilweise noch ein paar Sachen bedarf, die dann leider Gottes der Biohacker oder Longevity Coach nicht in der Schublade hat, sondern wo es dann einfach nochmal einen Heilpraktiker oder Mediziner braucht, weil man sicherlich immer das Thema bioidente Hormone ein bisschen mit anschauen sollte, mit anschauen darf. Und natürlich kann man, wenn man jetzt den Eindruck hat, okay, das Progesteron ist wirklich das Thema und man findet ums Verzweifeln niemand, der das bioident machen kann, auch mal mit einer Jamswurzelcreme oder sowas arbeiten. Es gibt ja da auch so noch ein bisschen was im Graubereich, aber letzten Endes würde ich sagen, das Wesentliche ist wahrscheinlich immer das Thema Entzündung unter Kontrolle bekommen. Das Wesentliche ist immer das Thema Schlaf zu stabilisieren. Und höchstwahrscheinlich ist es bei der Frau immer wichtig, das Thema Hormone so ganzheitlich wie möglich zu denken und da auch keine Angst vor bioidentischen Produkten zu haben, da ein bisschen was auszutarieren, weil es letzten Endes wirklich Lebensqualität ausmacht.
Du hast jetzt in beiden Szenarien immer Lithium-Orotat erwähnt. Ich wollte nur noch mal dazu sagen, das ist nichts, was es aktuell als Supplement zu kaufen gibt, nämlich eine Laborchemikalie, ähnliche Situation wie bei NMN. Das ist soweit noch nicht zugelassen für irgendeine Anwendung. Genau, was wir jetzt noch übersprungen haben, das habe ich ein bisschen verabsäumt, ist das Thema Zusatzstoffe und Füllstoffe. Nur kurz, was sind deine No-Gos? Wo schaust du, dass das auf keinen Fall irgendwo drin vorkommt?
Also inzwischen ist es tatsächlich das Magnesiumsterat findet für mich definitiv nicht mehr statt. Die ganzen siliziumbasierenden Geschichten finden auch nicht mehr statt. Ich leide wie ein Hund, muss ich ehrlicherweise sagen. Meine jüngere Tochter ist gerade unglaublich fitnessbegeistert und geht total gern trainieren und macht es auch alles toll. Und ich freue mich quasi jeden Tag, wie sie strahlend aus dem Gym zurückkommt. Aber die ist natürlich jetzt da auch in einer Medienblase gefangen, wo dann diese ganzen Proteinmarken ankommen und dann hast du dies, schaust du das hinten an, dann hast du irgendwie 28 Farbstoffe und 23 andere Geschichten. Also tatsächlich für das reine Supplement ist es fix, es ist fix alles Siliziumbasierende und es ist fix das Thema Magnesiumsterat. Aber dann tatsächlich fast noch mehr Angst, ehrlicherweise, habe ich vor den ganzen synthetischen Süßstoffen, Geschmacksstoffen und dem ganzen Zeug, was da auch in einer unseren Branche, nahen Branche unterwegs ist, weil man hat nicht den Eindruck, dass da irgendjemand, der das zusammenschustert, auch nur einmal drüber nachdenkt, was er da tut. Da geht es eigentlich nur darum, dass es lecker schmeckt.
Genau, genau. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr, sehr vorrangig in dem Zusammenhang. Aber das wäre nochmal ein Thema für eine eigene Folge. Über Süßstoffe kann man, glaube ich, auch eine ganze Menge erzählen. Da gibt es auch recht viele neuere Studien, sage ich mal, vor allem zu Aspartam. Da gab es ja auch mal eine große Welle, aber das wollen wir heute mal nicht aufgreifen.
Aber, wir freuen uns alle ganz fürchterlich, wenn das alles stimmt, was die Gerüchteküche erzählt, sollte Ende des Jahres tatsächlich noch der Monkfruit-Extrakt den Weg nach Europa schaffen. Also angeblich gibt es da jetzt eine Chance, dass wir das zugelassen bekommen. Das wäre tatsächlich eine Neuerung, weil selbst wer Stevia nicht erträgt, und ich bin da definitiv im Boot, irgendwas, was so einigermaßen safe ist. Wir warten mal, wenn es da ein Update kommt. Ich glaube, da freuen wir uns alle drüber.
Da gibt es dann sicher mal eine eigene Folge dazu, was das jetzt alles kann. Andreas, vielen herzlichen Dank. Hast du noch ein schönes Schlusswort, wenn es um das Thema Supplement-Routine geht?
Also tatsächlich weniger ist mehr. Ich würde es tatsächlich so sagen, messen und machen ist toll, aber wirklich auch definitiv das Thema Testen ist wirklich sinnvoll. Also es ist ganz klar so, ich habe früher, als die Geschichte losging, immer mit erst messen, dann füttern umschrieben. Und ich meine es tatsächlich so, wenn man jetzt über die großen fünf hinausgeht, zu sagen, okay, das sind jetzt wirklich Geschichten, die schaden niemand und helfen allen. Wenn man darüber hinausgeht, würde ich wirklich dringend empfehlen, einen Arzt, einen Heilpraktiker zu suchen, sich ein entsprechendes Labor, auch gerne ein Direktlabor, wenn es entsprechend in der Lage ist zu machen und einfach mal eine Baseline zu ziehen und dann davon basierend aufzubauen. Und nein, es muss nicht alles komplett personalisiert sein. Und nein, niemand wird einen Schaden nehmen, wenn er jetzt ein gutes Magnesium, ein gutes Kreatin oder sonst was nimmt. Aber wenn man dann anfängt, sich da irgendwie komplett reinzufuchsen, macht es einfach auch Sinn, nicht nur Geld für die Stoffe auszugeben.
Absolut. Dem habe ich soweit nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst, dass du uns so viel erzählt hast über Supplements, worauf man achten soll, was für dich ein paar No-Gos sind, was für dich aber auch den Green Flag praktisch sind, also was, worauf du wirklich besonders schaust. Ich hoffe, das hat unseren Zuhörern, Zuschauern auch einiges gebracht. Wenn es Fragen gibt, dann bitte melden unter podcast@beyondlifespan.de oder einfach kommentieren auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Podcasts, gerne auf der Plattform eurer Wahl. Wir schauen uns das alles an, beantworten eure Fragen und ansonsten freue ich mich schon auf das nächste Mal. Danke, Andreas.
Ciao. Vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Bis bald. Bye, bye. Dankeschön.